Wir werden heute einen weiteren Psalm anschauen und ich habe gedacht, letztes Mal haben wir Psalm 4 gemacht. Jetzt habe ich einfach mal 2 gerechnet, da kommt jetzt Psalm 8. Und erstmal würde ich da vielleicht durch 4 teilen, dann sind wir dann bei Psalm 2. Weiss ich noch nicht so recht. Es gibt ja ganz viele Psalmen, die man noch anschauen kann. Und das Spannende am Psalm 8 ist, dass er exakt in der Mitte von 10 Klagepsalmen steht. Und in diesen Klagepsalmen geht es um Bedrängnis, um Feinde, um schwierige Sachen. Aber da in der Mitte kommt ein neuer Ton raus. Mitten in der Klage durchbricht eigentlich Staunen und das Lob. Das Lob und eigentlich ja, die Bedrängnis zum Schweigen bringt. Wortwörtlich. Staunen über Gott und sein Werk, über seine Schöpfung, aber auch seine Erlösung. Und all das steht irgendwie wie ein Leuchtturm zwischen diesen 10 Klagepsalmen. Und das ist auch für unser Leben schon mal eine schöne, wichtige Anleitung. Auch in unserem Leben kann das Lob die Klage durchbrechen. Das heisst nicht, dass die Klage keinen Platz hat. Es sind immer noch 10 Klagepsalmen im Gegensatz zu einem Lobpsalm. Aber das Leben kann eben unsere Klage durchs Lob durchbrechen. Und da ist der Psalm für uns eine schöne Hilfe und wir wollen den gerade zusammen durchlesen. Psalm 8, dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Psalm startet mit einem Lob auf Gott. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist ein wunderbarer Ausruf, der aus dem Staunen über Gottes Werk herauskommt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gott ist der Herrscher über Himmel und Erde. Er ist der, der seine Hoheit über Himmel und Erde eingesetzt hat. Niemand hat sie ihm gegeben, sondern er hat sie selber eingesetzt. Seine Herrschaft ist also nicht nur auf die Welt begrenzt, sondern sie betrifft das ganze Universum, das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott setzt das selber für sich ein. Denn es gibt niemanden, der grösser ist als er. Es gibt niemanden, der ihm das geben könnte, weil er es geschaffen hat. Und das kommt im Vers 4 raus. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Ja, der David blickt da in den Nachthimmel und kann nur in Staunen kommen. Denn es ist wirklich wahnsinnig unfassbar, unvorstellbar gross und perfekt, das Universum, wenn man das anschaut, wenn das alles zusammenspielt. Und ich habe vor längerer Zeit schon mittlerweile mal einen wissenschaftlichen Artikel mit einem ganz spannenden Titel gelesen. Ist auf Englisch gestanden, ich übersetze. Es ist reine Glückssache, dass die Erde bewohnbar ist. Das war nicht der Titel von einem 20-Minuten-Artikel, von einer wissenschaftlichen Arbeit. Aber wir haben ein bisschen mehr Wissen. Wir wissen nämlich, dass das nicht viel mit Glück und Zufall zu tun hat, sondern damit, dass Gott, der Herr, und Schöpfer von allem ist. Und selbst in diesem Artikel haben die am Ende müssen zugeben, dass es eigentlich keinen wissenschaftlichen Grund gibt, dass die Erde so bewohnbar ist. Und dass alle Statistiken eigentlich dagegen sprechen. Aber unser Gott ist kein Gott, der sich an Statistiken halten müsste. Und das ist für uns immer wieder auch etwas Ermutigendes zu wissen, dass Gott außerhalb von unseren menschlichen Kategorien, Vorstellungen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen arbeitet. Und das gilt auch für uns als Gemeinde, für uns da in der Kishona Schlieren. Gott kann Sachen tun, die für uns unwahrscheinlich, ja, unmöglich aussehen. Da kann, wo kein geistliches Leben mehr herum ist, wieder neues Leben gegeben werden. Wo Streit und Unstimmigkeiten herrscht, wieder Frieden einkehren. Wo eine Hoffnungslosigkeit ist, wieder neues Leben kommen. Und der Gott, der das möglich macht, ist und bleibt Gott, egal wie es uns gerade geht. Und das befreit uns wiederum, denn Gott ist ja nicht von unseren Gemütszuständen abhängig. Wir können ihn immer und überall für das, was er ist, danken und loben. Unabhängig, wie es uns gerade geht. Wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind, in den Bergen, am Wandern, im Garten, am Jetten oder im Wald unterwegs sind, dürfen wir staunen darüber, wie Gott alles so perfekt gemacht hat. Oder wenn wir am Abend in den Nachthimmel schauen, wie das der David in dem Psalm macht, können wir noch staunen darüber, dass Gott immer noch der gleiche ist. Ja, wenn es uns auch mal nicht gut geht, wir in schwierigen Klagesituationen sind, wenn es nicht so zum Dank zumut ist, müssen wir immer noch, dass Gott sich nicht geändert hat. Und aus dem Staunen über Gott und was Gott ist, kommt das Loben automatisch raus. Aber wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, ja, irgendwie wird Gott doch nicht so viel gelobt, wie er es verdient hat. Ja, viele stellen sich ja sogar gegen Gott. Und auf die traurige Tatsache geht der Vers 3 ein. Dort steht nämlich, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen. Um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Haben wir den Vers schon mal ein bisschen genauer gelesen, was der eigentlich sagt? Der Vers sagt, dass Gott tatsächlich Bedränger und Feinde hat. Und dass er aus dem Mund von Kindern und Säuglingen sich ein Lob, oder besser übersetzt aus dem Hebräischen, ein Bollwerk, eine Macht bereitet hat. Nicht aus dem Mund von den Starken und Mächtigen, auch nicht aus dem Maul von den mächtigsten Engeln oder irgendwelchen himmlischen Herrscharen, sondern aus dem Maul von den kleinsten, schwächsten und unbedeutendsten Menschen. Aber das führt uns, oder das Unscheinbare, für uns unbedeutende Lob von diesen Kindern und Säuglingen, hat eine gewaltige Auswirkung. Denn durch das so schwach Erscheinende werden die Feinde Gottes zum Schweigen gebracht. Das ist eigentlich eine Parodie, die David da aufzeigt. Und da kommt heraus, warum der Psalm so zentral zwischen diesen Klagenpsalmen steht. Der zeigt auf, dass der Ausweg aus der Bedrängnis das Zuwenden und das Lob Gottes ist. Und es ist manchmal so spannend, wenn Kinder Gott loben. Sie haben immer wieder so in Avanche Kinder, 6 Wochen Kinderprogramm, da habe ich auch schon teilnehmen. Und die Kinder, wenn die da oben singen und loben, das ist manchmal schon spannend. Und die loben mit ganz einfachen Worten. Da ist nicht viel Philosophie und Grammatik dahinter. Aber sie treffen oft das viel besser als das Wort der Gelehrten. Und darum, wenn wir Gott in dieser Freiheit und Vertrautheit loben, wie Kinder, denn das Lob, da geht es um unsere Herzenshaltung und nicht um unsere schönen Worte. Unsere gut formulierten, hochglänzigen Germanistik-Skills. Nein, Gott bedarf nicht unserer Stärke. Denn er ist ja selber schon unendlich stark. Er hat das ganze Universum gemacht. Was will wir mit unserer Schwachheit? Vielmehr will er seine Stärke durch unsere Schwachheit noch viel grösser machen. Und darum geht es im Lob Gottes gar nicht darum, was wir sind. Dass wir irgendetwas wären, sondern dass Gott ist und wir dürfen zu ihm kommen. Und da bietet uns der Psalm eine schöne Hilfe, eine schöne Anleitung, wie wir das tun können, nämlich indem wir wie der David staunen über Gott und dem Staunen freien Lauf lässt, sein Werk in Ehrfurcht betrachtet und ihn lobet und danket wie Kinder. Aber das Lob von diesen Kindern hat noch eine weitere, viel tiefere Dimension. Denn Jesus zitiert diese Stelle im Neuen Testament. Und er zitiert sie in einem ganz speziellen Kontext, nämlich, wo er im Tempel gewirkt hat. Und da hat er nämlich Kinder Jesus gelobt. Und es sind ein paar Leute nicht so zufrieden gewesen mit dem. Mit Matthäus 21, 15 bis 17 lesen wir: Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Erinnert euch das nicht schon ein bisschen an Psalm 8? Staunen über die Wunder Gottes, wo da eigentlich angebracht wäre. Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nicht gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Jesus bezieht das Lob, das in dem Psalm eindeutig auf Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, bezogen wird. Auf sich selber. Jesus bezeichnet sich da also unmissverständlich als der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Als der Herrscher vom Universum. Und die Kinder, die da rufen, Hosianna, das ist übersetzt, heisst eigentlich Hilf doch. Das ist eigentlich ein Hilferuf. Aber eigentlich ist das zum Jubelruf geworden in dieser Zeit. Und damit nimmt eigentlich die Aussprache die Hilfe bereits vorweg. Jesus ist der Helfer, der Retter. Und das haben irgendwie die kleinen Kinder da bezeugt. Und damit werden spannenderweise die grossen, gelehrten Pharisäer zum Schweigen gebracht. Ja, die Kinder haben mehr verstanden als die Gelehrten, die schon studierten von der damaligen Zeit. Und so entkräftigen die Kinder die Feinde von Jesus da. Sie bringen sie zum Schweigen. Das Lob der Kinder. Und damit wird der Psalm da bei Jesus Realität erfüllt. Ja, in der Schöpfung können wir nur staunend feststellen, dass ein Gott sein muss. Und im Lobpreis der Kinder finden wir heraus, dass der Gott sich tatsächlich ganz persönlich um uns kümmert. Das führt uns noch weiter ins Staunen in den Versen 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wenn wir sehen, wie gross und mächtig Gott ist, dann ist es umso erstaunlicher, wie der Psalm weitergeht. Nämlich mit der Frage: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Ja, was sind wir kleinen Menschen, dass Gott sich um uns kümmern soll? Warum soll der Herrscher vom Universum sich um uns überhaupt bemühen? Und die Tatsache, dass es einen Gott gibt, die ist gewiss. Wir können die in der Schöpfung erkennen, wir können es in seinen Werken erkennen, die Gott uns offenbart hat. Und das kommt auch im Römer 1,20 klar raus und steht, dass man durch das Nachsinnen von seinem, dass man sein unsichtbares Wesen durch das Nachsinnen über das Werk Gottes könnt erkennen. Und dass wir darum keine Entschuldigung haben, um zu sagen: Oh, ich habe nichts von Gott gewusst. Nein, jeder Mensch ist fähig, nur anhand der Schöpfung zu erkennen, es muss einen Gott geben. Aber wer der Gott ist, das finden wir eben nur durch sein Wort, durch seine direkte Offenbarung heraus. Denn in seinem Wort stellt er sich uns vor, wir können in der Natur über Gott ins Staunen kommen. Wir können irgendwie finden, ja, da muss ein Schöpfer geben. Aber ein rein nur von der Schöpfung her gesehener und definierter Gott, das ist und bleibt ein unpersönlicher, ein ferner Gott. Es führt in eine naturalistische, ja spiritualistische Glaubenshaltung hinein, wo wir in dem Sinn uns selber wieder irgendwo suchen müssen. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat den Mensch jetzt gekrönt. Und er hat ihm Macht übergeben. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, stimmt das denn überhaupt, was der Psalm da sagt? Wenn wir in die Welt schauen, dann wird Gott dir nicht geben. Da wird er nicht gelobt. Da werden Menschen nicht als von Gott gekrönte Wesen behandelt. Hass und Feindschaft dominiert doch die Welt. Wir müssen nur ein paar Kilometer weiter wegschauen in der Ukraine. Der Mensch macht keinen Anschein, dass irgendwie die Aussage da zutreffen wird. Vielmehr stehen wir durch unter der Herrschaft von Hass, von Angst, von Anfeindung, von Tod. Kurz, wir stehen unter der Herrschaft von der Sünde. Und der Paulus ruft im Blick auf die entsetzliche Lage von der Sünde in Römer 7, 24 aus. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Bedeutet das jetzt, dass wir in Trübsal und Hoffnungslosigkeit verfallen sollen? Ja, dass wir den Psalm vielleicht besser gar nicht erst lesen oder vielleicht sogar streichen, weil er offensichtlich vielleicht gerade nicht zutrifft? Und wenn wir in die Welt schauen und uns nur an den weltlichen Maßstab orientieren, dann können wir wirklich auf die Schlussfolgerung kommen. Aber wir haben eben eine weitere Sichtweise. Wir haben eine bessere Sichtweise. Wir haben eine Sichtweise vom Wort Gottes. Und in dem sehen wir eben eine herrliche Tatsache. Wir sehen nämlich eine Hoffnung, die da verkündet wird. Denn das Neue Testament gibt uns wieder einen tieferen Blick auf die Stelle. Im Hebräerbrief wird uns nämlich gezeigt, dass in dem Psalm in erster Linie gar nicht um uns geht. Es geht nicht um dich in dem Psalm, sondern es geht um etwas viel Wichtiges. Es geht um Jesus Christus. Er ist der, der das Lob der Kinder gilt. Und er ist auch der, der sich die weiteren Verse von dem Psalm beziehen. Und ich will aus Hebräer 2, 5 bis 11 einfach ein bisschen auszugsweise lesen, weil es eine längere Stelle ist. Hebräer 2, 5 bis 11, da finden wir ganz viel Hinweis. Denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, und da wird der Psalm 8 zitiert. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Und dann erklärt die Hebräer die Stelle. Es ist immer schön, wenn das Neue Testament das Alte ausleiht. Indem er ihm aber alles unterworfen hat. Der Hebräer bezieht das schon auf einen Mensch, auf eine Person. Hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Der Hebräer lebt in dieser Welt. Der Hebräer sieht genauso wie wir heute die Realität von dieser Welt. Und er sagt, ja, wir sehen noch nicht alles. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, könnten wir wirklich sagen, ja, es ist ihm aber doch noch nicht alles unterworfen. Und jetzt kommt die herrliche Aussage im Vers 9. Wir sehen aber Jesus. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todes Leidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Der Hebräer greift den Psalm da ganz direkt auf. Und er leitet ihn für uns aus. Und er bemerkt, dass wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass ein Mensch wirklich nicht alles unterstellt ist. Und der einfachste Beweis ist, wenn ihr Flüge im Zimmer habt. Wenn ihr uns alles unterstellt wäre, müssten wir diesen Flüge können befehlen und die wird aufhören, uns zu nerven. Das passiert halt jetzt einfach nicht. Das ist einfach blöd. Es ist also weit weg, dass die Menschen wirklich die Stellungen einnehmen würden, die uns der Psalm beschreibt. Aber jetzt kommt die herrliche und freudige, ja fast unübertreffende Aussage vom Hebräer raus. Die Aussage, wir sehen aber Jesus. Wie wundervoll ist das? So schlecht sich auch die Welt um uns zeigt, so viel Klage auch irgendwo um uns herum ist. So weit weg wir von unserer göttlichen Berufung auch sind. So chaotisch und schlimm unsere Situation ist. Wir sehen aber Jesus. Der Jesus Christus, der für uns in die Welt gekommen ist. Der, der sich für uns die Herrlichkeit eine kurze Zeit verlassen hat, sich erniedrigt hat unter die Engel, unter die Engel, die ihm dient haben. Tag und Nacht. Damit wir wieder zu Gott kommen können. Ja, der gleiche Jesus, der sich selber als Schöpfer und Herrscher vom Universum in Matthäus bezeichnet hat. Der Jesus sehen wir in all dem Dunklen. In all dem Schlimmen von dieser Welt. Weil er selber für uns in die Welt gekommen ist. Und der Jesus ist der Einzige, der alle Zusagen von dem Psalm erfüllt. Und der Jesus dürfen wir sehen. Auf den Jesus können wir schauen. Es geht in dem Psalm also gar nicht um uns, sondern es geht um den einen Menschen. Jesus Christus. Und es geht um sein Reich. Durch sein Erlösungswerk, sein Tod und seine Auferstehung hat er uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Ja, weil Jesus unsere Sünde getragen hat, können wir wieder zurückkommen zu Gott, in unsere Bestimmung zurück. Wir müssen nicht mehr in Feindschaft mit ihm sein. Auf den Jesus dürfen wir schauen. Und vielleicht hast du gerade noch nie auf Jesus Christus geschaut? Ja, vielleicht wendest du dich eher ab, wenn du seinen Namen hörst. Vielleicht scheint um dich die Welt zu fest von Chaos, Finsternis und Klage umrundet sie. Und vielleicht ist für dich drum Gott eher ein unpersönlicher Gott. Ein Gott, der nichts mit dir zu tun haben will. Dann will ich dir sagen, schau auf Jesus Christus. Lern ihn kennen, lern Gott richtig kennen, wie er wirklich ist. Und du kannst das, indem du die Bibel liest, wo er sich uns vorstellt. Indem du ins Gebet gehst, mit ihm in Kommunikation triffst. Ja, Jesus will auch dich zum Vater führen. Er hat auch für dich am Kreuz die Sünde getragen. Und er bietet auch dir heute an, dass du auf ihn schauen kannst. Dass du das Werk am Kreuz in Anspruch nehmen kannst. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir Anteil an ihm. Wenn das in Johannes 1,12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ja, durch den Glauben sind wir Kinder Gottes geworden, zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Mensch. Und durch das haben wir Anteil an dieser Krönung und Herrlichkeit, die Jesus, der wahre Mensch, hat. Und darum gelten jetzt für uns und zu Jesus gehören die Zusagen von dem Psalm auch. Ja, wir, die Jesus Nachfolger sind, haben Anteil am Reich Gottes, an seiner Herrlichkeit. Was für ein unbeschreibliches Vorrecht! Wir sind durch Jesus Christus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Mit einer Ehre und Herrlichkeit, die wir nicht selber machen können, die wir nicht verdient haben. Die wir nicht erarbeiten können. Und darum wird auch durch unser Lob die Feind Gottes zum Schweigen gebracht. Denn in unserem Lob kommt die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Und sein Sieg über Tod und Teufel. Und darum durchbricht auch unser Lob die Klage, wenn wir im Lob proklamieren, dass Jesus Christus der Herr und Sieger ist. Und darum loben und danken wir ja auch zusammen. Darum haben wir vorher Lieder gesungen. Darum treffen wir uns zum Gottesdienst. Darum lesen wir sein Wort. Wie wir Anteil haben an Jesus Christus. Wie wir in Jesus Christus erkannt haben, dass am Ende nicht Satan gewinnt, sondern Christus schon gewonnen hat. Und die Tatsache gibt uns Sicherheit in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn es gibt für uns noch eine viel größere Verheißung, wenn wir Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird. Am Ende der Zeit werden wir mit ihm regieren. In der Offenbarung 20,6 steht so etwas ganz Gewaltiges. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Was haben wir für eine Vorstellung von der Ewigkeit? Haben wir die Vorstellung, dass wir mit der Harfe irgendwo in Ewigkeit uns irgendwo auf einer Wolke langweilen? Oder haben wir die biblische Vorstellung, dass Gott uns mit Ehr und Herrlichkeit krönt? Und dass wir mit ihm regieren werden in seinem neuen Reich? Dass wir eine Aufgabe haben? Bereiten wir uns jetzt schon darauf vor? Und noch viel krasser kommt das im 1. Korinther 6,3 aus, wenn der Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ja, wir werden durch Jesus Christus auch über die Engel erhöht werden. Jetzt sind wir noch ein wenig niedriger als die Engel. Doch wir werden nicht mehr länger in dieser Stellung sein, in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Zusage, die wir haben. Auch wenn wir jetzt noch nicht alles sehen. Doch wir sehen Jesus Christus, unser Herr. Und in seiner Liebe alles für uns gegeben hat. Und bis aufs Unermessliche erhöhen will. Jesus Christus ist die lebendige Beweis in Raum und Zeit, dass Gott sich wirklich real um jeden Einzelnen kümmert. Und das ist die herrliche Zusage von dem Psalm. Über das dürfen wir noch mehr ins Staunen kommen, ins Lob und ins Dank. Und so können wir zum Schluss eigentlich nur mit diesen Versen aufhören und auch den Psalm aufhört und ins gemeinsame Lob einsteigen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Wie herrlich sind deine Werke. Wie können wir noch staunen? Ja, die ganze Schöpfung, aber auch nur schon, wenn wir uns selber anschauen, wie da alles funktioniert. Und doch hast du noch viel mehr gemacht. Ja, du bist selber Mensch geworden. Du bist selber zu deiner Schöpfung geworden. Du hast dich selber mit uns identifiziert. Und du hast uns errettet aus der Finsternis. Du hast uns ein neues Leben geschenkt. Du hast uns eine neue Aufgabe gegeben, eine neue Bestimmung. Und wir können noch staunen, wenn wir sehen, was du gemacht hast für uns. Ja, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Amen.